Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 136. Und naja, so richtig Talk ist es heute nicht, weil es ist keine Talkrunde wie sonst immer, denn ich bin ganz alleine. Mein Name ist Ingo und weil es ja letzte Woche schon ausgefallen ist, habe ich gedacht, das kann ich euch nicht nochmal antun. Und demzufolge setze ich mich jetzt mal ganz alleine vors Mikrofon und wir gehen durch so ein paar Sachen durch. Und wenn ihr im Chat seid, könnt ihr natürlich mitmachen. Ein bisschen Feedback geben, wenn ihr noch nicht dabei seid, auf irc.freenode.net in Channel Raute Radio Tux sind wir immer und könnt dort mitdiskutieren und mir vielleicht auch Hinweise geben, worüber ihr denn so gerne geredet haben möchtet. Also wie gesagt, heute mal eine One-Man-Show, ist einfach, es ist Studiumsende, also Semesterende, einige Leute haben halt nicht so wirklich Zeit und ja, dann war es einfach blöd und ich wollte es jetzt aber auch nicht ganz absagen, weil wir ja letzte Woche schon ausgefallen sind. Letzte Woche hatten wir aber dafür was, ein extra Sonderangebot quasi. Sonderangebot klingt auch komisch. Jedenfalls eine Ersatzshow oder was heißt Ersatz? Die bringen wir ja auch jeden Monat raus, nämlich unsere monatliche Sendung, unsere monatliche Magazinsendung. Und dann klicke ich hier nochmal kurz auf unsere Webseite und gucke nochmal, was alles drin war. Die Magazinsendung für Juni 2011 und zwar gab es einen Beitrag über 7OS und zwar ist da jetzt auch die längere Version online, also da könnt ihr euch nochmal reinhören, ist ein bisschen Musik drin, ich war auf der FMX, habe dort ein Interview gemacht, es gibt ein Interview über den Volkszähler, auch ein tolles Projekt, wer ein bisschen löten will, ein bisschen programmieren will und zu Hause mal seinen Strom messen will, das gibt's auch nochmal in Langform, weil es über 20 Minuten war, zum Runterladen nochmal extra auf der Webseite. Backtrack 5 kümmern wir uns und um C-Groups, also Control Groups, auch ein tolles Thema. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, unsere Magazinsendung Juni 2011, dann sage ich nochmal, guckt da nochmal vorbei. Auch öfter mal auf blog.radetux.de vorbeigucken. Also wir hauen ständig irgendwelche Sachen raus. Also regelmäßig natürlich die Ubuntu Weekly News, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, die da immer wieder kommen. Wenn ihr jetzt nur diese Sendung hört, wäre doch schade, guckt doch mal vorbei, was wir da sonst noch so haben. So, dann war ich letzte Woche auf dem Zarafa Summer Camp. Das ist quasi so die Partnerveranstaltung von Zarafa und Zarafa ist so eine Groupware, so eine Open-Source-Groupware, die natürlich auch verkauft wird. Also da steht eine Firma, da steht die Firma Zarafa dahinter und die hatten nach Kerkade geladen. Also ich kann leider kein Holländisch, das war in den Niederlanden, oder ich kann kein Niederländisch. Kerkade, ne, ich probiere es lieber nicht. War sehr toll da, es war nämlich dort in Rulduk oder Rulduk, ein altes Kloster, was so in in so ein Tagungshotel umgewandelt wurde. Also super tolle Atmosphäre da, wir hatten tolles Wetter und es waren ein paar sehr interessante Vorträge und ich habe auch einige Interviews gemacht und das wird dann in der Juli-Magazinsendung, wenn diese Interviews kommen, da geht es dann um Zarafa 7, um Zpush, Zadmin und um die Groupware-Geschichte, so die letzte Zeit und alles das kommt dann in die nächste Magazinsendung und ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass es einfach wirklich nett dort war. Und ja, so bestimmte Leute kennt das ja, selbst wenn, egal ob das jetzt Community-Events sind oder halt auch solche Partnerveranstaltungen, die trifft man halt immer wieder. Und das ist einfach nett, sich dann wieder mal mit den Leuten zu unterhalten und die Interviews zu machen. Und also dieses Tagungshotel da, wir hatten auch eine Führung, da gibt es eine alte Bibliothek und ich habe ein paar Bilder gemacht, werde die dann noch online stellen zu dem Beitrag. Und ich habe viel über Zadmin gelernt, oder nee, nicht Zadmin, Zpush. Das ist so eine Active-Sync-Implementierung. Damit kann man also sein eigenes Handy, egal ob jetzt Android oder WebOS oder iOS synchronisieren mit einem mit einer Groupware, also entweder mit Serapha oder mit einem IMAP Gateway, also mit IMAP oder mit Colab, und ja, das Ding pusht dann. Also da kann man dann halt, wenn eine E-Mail reinkommt, die gleich aufs Handy kriegen, ohne dass man sie halt immer abholen muss. Und da kann es halt zu einem bestimmten Bugs kommen, wenn zum Beispiel, gerade wenn man mit Kalendern arbeitet und irgendein Client schreibt die Kalendereinträge nicht richtig, vergisst halt irgendein Parameter oder sowas, und dann verfängt sich das Gerät, also das Smartphone, halt in so einer Endlosschleife, weil er immer wieder probiert, die Daten zu interpretieren, und dann schlägt es fehl. Und das probiert er halt immer wieder, und das macht er so lange, bis der Akku alle ist. Und in der Zeit wird der Akku oder wird das Gerät sehr warm. Also das ist mir passiert, und ich wusste halt nicht, ist es jetzt ein Hardware-Defekt oder so. Erst auf dieser Veranstaltung ist mir dann klar geworden, hey, es könnte ja so dieses Z-Push sein, was ich so anhab. Oder ich habe es vorher schon mal debuggt und wusste, dass es zumindest das wahrscheinlich ist, und habe es dann halt komplett ausgemacht, aber ich wusste halt nicht, wie man da rangeht. Und da war da Sebastian Kummer, der das Ding mitentwickelt, zugegen und hat halt auch eine Session gehalten, genau über dieses Problem. Und da habe ich gedacht, da setze ich mich jetzt mal rein und habe das dann auch gleich mal verblockt. Also wenn ihr auf blogradetux.de geht, Z-Push Debugging, alle letzten Einträge, mal kurz beschrieben, wie man die Debug-TXT da anlegt und wie man dann halt rausfindet, welcher Kalendereintrag oder welcher Kontakteintrag da vielleicht kaputt sein könnte, weil die Smartphones, die sind dann halt so angelegt, je nachdem, ob das ein iOS oder ein Android ist, die holen sich über Z-Push dann irgendwie gleich 100 oder 50 oder 25 Einträge, und man sieht halt eigentlich gar nicht, was da passiert, und dann muss man halt in der Request-PHP von Z-Push eine kleine Variable ändern, und dann klappt das alles, und dann kann man das debuggen. Also wer sich da ein bisschen einlesen möchte. Im Chat wurde mir gerade die Aussprache von Kerkrade gepostet. Ich kann es jetzt nicht abspielen, um es mir mal anzuhören. Aber ich hätte halt Kerkrade. Es klingt auf Holländisch echt lustig. Und es ist nicht sehr weit weg von der deutschen Grenze. Das heißt, irgendwie 3 Kilometer oder sowas von der deutschen Grenze weg. Und deswegen hat man zumindest noch das eigene Home-Netz. Also ich habe ja T-Mobile und oder Telekom, wie es ja jetzt wieder neudeutsch heißt. Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Weil in den Niederlanden heißt es immer noch T-Mobile NL. Bei uns in Deutschland heißt es Telekom. Also überall anders heißt es, glaube ich, immer noch Telekom irgendwas. Also T-Mobile irgendwas, und bei uns ist es schon wieder Telekom.de. Das verstehe ich auch nicht, warum man so eine Marke dann verbrennt. Also die zumindest in Deutschland einfach wieder wegnimmt. Okay, das zu meinem Ausflug ins Serapha-Camp. Der Chat diskutiert auch gerade darüber, dass gerade Semesterende ist und dass wir deswegen ein bisschen kurz kommen. Ich habe übrigens noch kein Google Plus. Also das wäre heute auch so ein Thema gewesen, worüber wir in einer größeren Runde geredet hätten. Hätte, wenn und aber. Ist nun mal aber nicht so, und deswegen kann ich dazu auch noch nichts groß sagen. Es haben einige Google Plus jetzt schon verwendet. Der Marc hat zum Beispiel schon ausprobiert von uns. Vielleicht können wir da nächste Woche einfach mal drüber reden. Ich weiß, Flydi jetzt auch. Ich habe einfach gedacht, ich lasse das mal und lass mir das dann hier erzählen. Aber nachdem das jetzt diese Woche ausfällt und irgendwie Twitter und Facebook und irgendwie alle auf diesem Google Plus rumreiten, ja, werde ich da wohl auch mal reingehen. Und ich finde das schon irgendwie krass. Also man hat mir dann gesagt, ja, du brauchst hier unbedingt eine Google-Mail-Adresse, sonst kann ich dich nicht einladen. Und habe gedacht, nee, das kann jetzt wohl aber nicht euer Ernst sein. Also ich bin ja nicht so ein Google-Freund. Also ich mag Google als Firma schon. Die machen coole Sachen und die haben eine coole Firmenphilosophie. Aber ich will halt nicht, dass so viele Daten an einer Stelle sind. Deswegen habe ich auch ganz lange keine Google-ID gehabt. Ich habe erst eine Google-ID angelegt für Wave, ja, weil Wave so der Hype war und da habe ich gedacht, ja, da musst du unbedingt rein und da habe ich mir halt eine Google-ID angelegt und um das zu benutzen zu können, weil vorher brauchte ich, ich habe mit Google gesucht, das war eine Suchmaschine, mehr brauchte man dafür nicht, ja, und jetzt braucht man für Google Plus eine Google Mail Adresse. Also was habe ich heute gemacht? Ja, eine Google Mail Adresse angelegt. Ich verstehe es nicht. Also das ist schon auf der einen Seite da habe ich Angst, dass Google da so viele Sachen, oder was heißt Angst in Anführungsstrichen, ja, also das hört man jetzt nicht so richtig, dass Google da so viele Sachen sammelt. Auf der anderen Seite zwingen sie einen halt auch. Ich meine, was bringt das, Google, dass ich jetzt noch eine Google-Mail-Adresse habe? Ich hoste meine E-Mails selber. Ich brauche kein Google-Mail. Außer wenn ich jetzt mal Google Plus ausprobieren soll. Weil das, was ich jetzt gehört habe, klingt gar nicht so schlecht. Also soll wohl nicht so der große Fail sein. Okay, man kann keine privaten Profile anlegen oder man konnte sie anlegen, aber sie werden jetzt Ende des Monats gleich wieder gelöscht, wenn sie privat sind, weil Google nur will, dass es nur öffentliche gibt, weil sie meinen, das ist der Sinn von so Netzwerken. Haben sie ja vielleicht auch recht. Und ich meine, selbst bei Facebook kann man ja nicht komplett alles einschränken. Man sieht es ja doch auch irgendwie, glaube ich. Ich bin jetzt auch nicht so der Facebook-Fan oder Einstellungsfanatiker, obwohl ich viele Beschränkungen drin habe. Naja, gut, sei es drum. Das wollte ich nur noch mal zu Google Plus sagen. Also das ist gerade der große Hype und wir werden uns sicher in einer der nächsten Sendungen auch damit auseinandersetzen. Ich blick's noch nicht ganz, wie das da sein soll. Geht irgendwie mit Kreisen. Das klingt ganz lustig. Die kreisen da alle rum. Naja, jedenfalls Google Plus. Und der beliebteste Google Plus User ist ja Mark Zuckerberg. Der Name ist auch toll. Zucker. Egal. Okay, ja, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich eigentlich ansprechen wollte. Ich beschäftige mich gerade noch so ein bisschen mit mit offenen Plattformen und habe mir da so ein bisschen die Frage gestellt, was heißt eigentlich offene Plattform? Alle reden davon hier, Android ist eine offene Plattform und diese ganze Social-Zeug, die wollen ja auch alle besonders offen sein. Aber was heißt das eigentlich? Das ist so gerade die Frage, die mich so umhertreibt. Was macht eigentlich eine offene Plattform zu einer offenen Plattform? Muss die zwingend Open Source sein? Oder ist auch Microsoft Windows eine offene Plattform? Ja, sind also nur geschlossene Plattformen. Also das kann ich relativ einfach definieren. Ja, sagen hier, iOS ist definitiv geschlossen, da hat Apple die Hand drauf und so eine Spielekonsole, so Sony, PlayStation ist auch geschlossen. Da kann ich auch nichts drauf machen. Bis vor kurzem konnte man wenigstens noch Linux drauf spielen, aber das geht ja jetzt auch nicht mehr. Das ist eindeutig geschlossen, aber was sind denn offene Plattformen? Irgendwie alle reden davon, aber so gibt da nicht so eine richtige Definition davon. Wer da eine Idee hat, wie man offene Plattformen definieren könnte, kann mir mal eine Mail schreiben oder das gerade in den Chat posten. Das ist das treibt mich gerade um, ob jetzt Android wirklich eine offene Plattform ist oder nicht. Also ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Eigentlich brauche ich auch mal ein neues Smartphone und ich habe immer noch nicht so das Richtige gefunden. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Dann habe ich euch ja in einer der letzten Sendungen erzählt, dass ich mir eine SSD eingebaut habe in meinen IE-PC. Wie iOS ist nicht geschlossen. Kommen wir nochmal kurz zu dieses Plattform-Dings zurück, weil das im Chat gerade auftaucht. iOS ist nicht geschlossen. Doch, iOS ist eine geschlossene Plattform, weil Apple die Hand drauf hat. Apple kann entscheiden, ob du ein Programm dafür programmieren darfst oder nicht. Ob sie dich dann da drauf lassen oder nicht. Natürlich gibt es gibt auch die Playstations und diese Spielekonsolen. Da gibt es ja auch Leute, die dürfen dafür programmieren. Und trotzdem hat ein Unternehmen die Hand da drauf und entscheidet, ob du mit deinem Spiel da drauf darfst oder nicht. Und es gibt Sicherungsmaßnahmen, die dir verbieten, das Ding jetzt zu umgehen. Okay, dass es dann trotzdem gehackt wird, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber per se ist es eine geschlossene Plattform. Es ist zwar eine Plattform, also du kannst Programme dafür entwickeln, aber ein Unternehmen hat die Hand drauf und sagt, yep, du darfst nicht, weil wir deine Nase nicht mögen oder, also bei Apple hat man ja so öfter so den Anschein, dass sie das tatsächlich nach der Nase machen, weil so klare Regeln gibt es ja nicht oder es gibt schon einige Regeln, aber das könnte besser definiert sein. Und an der Stelle ist iOS einfach eine geschlossene Plattform. Also, correct me if I'm wrong, das sehe ich so. Wie gesagt, wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann einfach mal eine Mail schicken. Okay, zum iPC, also zum Mimimi der Woche. Da haben wir immer so ein bisschen hier Struktur reingebracht oder versucht reinzubringen. Und das wäre quasi mein Rumgeheule diese Woche. Ich habe ja erzählt, dass ich diese SSD eingebaut habe in den iPC. Und dass das irgendwie mit dem SUSE, mit dem OpenSUSE überhaupt gar nicht funktioniert hat. Jetzt hatte ich noch mal ein bisschen Zeit nebenbei und habe zumindest Arch Linux installiert und siehe da, es ist schneller. Also die SSD wird tatsächlich jetzt mit AHCI angesprochen, sehe ich mit Demesk und habe gedacht, ja, da muss das Ding ja jetzt richtig lospowern, aber irgendwie doch noch nicht schnell genug. Also ich weiß ja, bei unserem Sense-Rechner ist es so, das ist echt das krasseste Beispiel, was ich von der SSD habe. Seitdem will ich ja überall am liebsten nur noch SSDs einbauen. Was ist echt so, du schaltest das Ding an, dann siehst du das BIOS, dann siehst du einmal den Cursor blinken und zack ist das KDE da. Also es gibt überhaupt gar keine Ausgabe vom Kernel, nichts, nada, das Ding bootet direkt ins KDE rein. Und das ist einfach krass. Also direkt in den Desktop-Manager, keine einzige Ausgabe und das ist einfach krass. So will ich es eigentlich haben. Und so habe ich es jetzt auch erwartet, dass das diese SSD hier macht, aber also es ist zwar irgendwie schneller, es sind halt irgendwie 150 MB die Sekunde, kann er tatsächlich lesen, aber die SSD ist irgendwie angebunden mit 3 GB, also mit SATA 2. Und das müsste eigentlich noch schneller sein, also 200, 300. Ich habe ja auch so ein Windows 7 mal kurz drauf getan und der kriegt das auch ein bisschen schneller hin, auch wenn das System jetzt schon wieder ganz abkackt. Da installiert man halt 2 Sachen auf Windows und dann ist das Ding auch gleich Schrott. Und das ist so mein Rumgeheule. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas falsch mache oder ob ich einfach nur zu blöd bin, weiß ich nicht. Also AHCI ist an im BIOS, er bootet damit schön hoch und es gibt halt, wenn ich mit Demesk draufgebe, sehe ich noch so eine Fehlermeldung. Ich habe mal ein bisschen danach gegoogelt oder gesuchmaschinend. Das klingt auch blöd. Ich glaube, wir bleiben bei Google. Wer weiß, was passiert eigentlich, wenn es Google nicht mehr gibt? Kann sich das einer vorstellen? Weiß nicht. Naja, egal, anderes Thema. Das ist, verstehe ich noch nicht ganz. Ob ich jetzt nochmal eine andere SSD probiere, ich habe schon ein Firmware-Update bei der SSD gemacht. Also das neueste Firmware-Update ist drauf, ist eine Vertex 2, 120 GB, UCZ und ich verstehe es nicht. Also das muss einfach noch mehr Boost geben. Ich will, dass das so ist, wie mit unserem Senderechner einschalten und gleich ins KDE rein. Oder wenn ihr GNOME-Nutzer seid oder was anderes, dann halt gleich in eure Desktop-Oberfläche da rein und nicht erst irgendwie irgendwelche Kernel-Meldungen sehen. Weil das Ding ist eigentlich schnell genug. Das muss quasi so, als wäre es aus dem RAM rausbooten. Ja, so weicht also meine Vorstellung von der Realität gerade ab und das nervt ein bisschen. Leider habe ich nicht die Zeit, um mich da so direkt drauf zu stürzen und zu sagen, boah, jetzt probiere ich noch das und das und das und jenes aus. Dafür fehlt mir dann doch gerade die Zeit, weil, ja, ihr habt es gehört, Semesterende ist und ich muss auch noch ein paar Sachen machen und eigentlich ist die Liste einmal wieder viel zu lang und dann turne ich natürlich auch noch für Radio Tux ständig in der Gegend rum, wie gesagt, gerade in den Niederlanden. Und wir bereiten auch gerade schon die nächsten Sachen vor. Dann ist bei mir noch reingeflattert, dass der Brandenburger Linux Infotag 2011 wann ist denn der? Der ist irgendwann im November, 5. November in Potsdam. Die haben gerade den Call for Papers eröffnet und wer da mitmachen will. Also sie wollen ein bisschen mehr Workshops anbieten und wollen sich da so ein bisschen drauf konzentrieren, wer zu den, also wer Berlin-Brandenburg wohnt oder da in der Nähe oder da Zeit hat, kann dann gerne mal kommen. Es soll auch was zum Audio- und zu Videostreaming geben. Audio-Video-Mitschnitte bearbeiten. Gibt's schon. Oder nee, suchen Sie konkret. Also auf der Webseite vom Brandenburger Linux-Infotag unter blit.org findet man auch, was Sie gerne noch hätten. Und der Call for Papers, der läuft noch bis, keine Ahnung. Auf jeden Fall noch 2-3 Monate. Gut, dann, ich weiß nicht, was ist sonst noch so in der Linux-Welt passiert? Irgendwie war ich ein bisschen abwesend die letzten Wochen. Toyota tritt der Linux Foundation bei, auch ganz komisch. Genau, dann habe ich FreeDOS 1.2 veröffentlicht. Yeah, sehr schöne Sache. Und der dritte Free Music Contest, also wer musikfreie Musik mag, der kann sich beim dritten Free Music Contest, es gab vorher schon mal einen Free Music Contest ohne die Ausrufezeichen, der ist diesmal ja von den Musikpiraten oder die letzten drei, davor war es eine andere Organisation, die diese Free Music Contests gemacht hat, oder diese Open Music Contests. Ja, die machen das jetzt nicht weiter, aber der Musikpiraten e.V. macht das und hat auch das Portal CC Mixter eingebunden, auch ziemlich spannendes Portal. Also CC Mixter und Jomendo kennt man bestimmt, wenn man sich mit der freien Musik beschäftigt, also alles, was GEMA-frei ist. Und wir spielen ja in unserer Magazinsendung auch immer wieder mal ein bisschen freie Musik. Da brauchen wir übrigens noch jemanden, wenn jemand sagt, er kennt sich da mit freier Musik super toll aus, hört immer mal wieder was. Wir bräuchten wieder ein paar Leute, die uns einmal was vorbeischicken. Also gerade für Kongresse, Messen, wenn wir auf dem Linux-Tag sind oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung, dann haben wir in den letzter Zeit immer wieder dieselbe Musik gespielt und das ist einigen Leuten schon aufgefallen. Aber ich habe einfach keine Zeit, da Musik rauszusuchen. Und auch Tobi, der das eine Zeit lang gemacht hat, ist gerade stark eingebunden. Auch natürlich jetzt gerade mit seinem Studium, aber der macht ja bei uns auch die Redaktionsleitung mittlerweile und hat er auch nicht mehr so viel Zeit wie früher. Also wenn ihr sagt, ihr würdet gerne bei uns in der Musikredaktion mitmachen oder zumindest ein paar Lieder vorbeischicken, gerne, sind wir gerne gern gesehen, da mitzumachen an der Stelle. Joa. Gibt's sonst noch was? Habt ihr noch was? Chat, habt ihr noch was, worüber wir reden sollten? Weil ich habe schon nur noch ein Thema auf meiner Liste. Dann bin ich schon durch. Das wäre ein bisschen schnell, ne? Wenn wir hier in einer halben Stunde schon fertig, was jetzt auch nicht schlimm ist irgendwie. Wenn ihr aber noch irgendwas habt, worüber wir reden sollten, dann können wir das natürlich auch machen. Ansonsten, ja, gibt's das, können wir auch zum Lesefu kommen. Und das ist diesmal auch eine Meldung, die gerade vorbeigeschneit kam, die per E-Mail reingeschneit kam und heute auch auf Pro Linux und sowas stand, dass Ubuntu 11.4 Buch von Galileo Computing ist jetzt als Open Book zur Verfügung. Kann man sich runterladen oder online anschauen. Ihr könnt es natürlich auch weiterhin kaufen, aber wer da, wo habe ich die Mail? Davon eine Mail gekriegt zu dem Thema. Es scrollt alles so schnell nach unten irgendwie. Genau, da ist es. Steht als Open Book kostenlos zur Verfügung. Also das Handbuch zu Ubuntu Linux 11.04 kann man kaufen. Ist 1118 Seiten stark und beschäftigt sich über GNOME und die neue Unity-Oberfläche und alles Netzwerk und Virtualisierung, Optimierung, Programmierung, alles, was irgendwie was mit Ubuntu zu tun hat, Und ich meine, auf 1118 Seiten, das muss man auch erstmal hinkriegen. Könnt ihr euch entweder kaufen für 39,90 € oder wie gesagt jetzt als Open Book direkt auf den Seiten von Galileo Computing. Ich kenne das Buch jetzt selber nicht, habe da also jetzt nicht reingelesen, nur mal kurz reingeklickt und ja, da hat man halt unten dieses Inhaltsverzeichnis und kann sich das alles angucken. Und ich bin ja kein Ubuntu-User, deswegen ist es jetzt für mich nicht so spannend. Ich habe mir aber jetzt hier mal eine CD besorgt von Ubuntu 11.04, gerade vom Zarafa Camp auch mitgebracht. Vielleicht probiere ich sie mal aus, weiß nicht. Aber es kommen ja so viele Linux-Distributionen raus, da weiß man ja immer gar nicht, was man machen soll. Auch dieses 7OS, da wo wir gerade den Beitrag, das sagt man auch nur im Schwabenland, oder? Das ist auch sowas. Da wo? Naja. Gut, also es gibt einen Beitrag auf radetux.de gerade zu 7OS, war auch in der Magazinsendung drin. Und 7OS ist auch ein netter Ansatz, weil das ist die BOS-Oberfläche oder soll sich so ein bisschen anfühlen wie BOS. Und da ist ja auch gerade der Open-Source-Nachfolger, dieses Haiku, letztens rausgekommen. Und wer da mal sich angucken will, wie dieses Haiku eigentlich aussieht und ein paar tolle Tipps und Tricks haben will, der Legic, der diesen TechView-Podcast macht, der hat einen Screencast zu dem Thema gemacht, findet er auch irgendwo auf den Radetux-Seiten oder verlinke ich dann hier nochmal in den Shownotes, wo er zeigt, wie dieses, ja, wie das neue BOS oder das Haiku aussieht. Also es ist ja irgendwie noch eine Alpha, was man da so schon alles machen kann und was vor allem noch nicht geht. Ich fand es ja damals echt auch spannend, aber habe ich letzte Sendung oder vorletzte schon gesagt, mir reicht irgendwie Linux. Das ist halt, es ist spannend zu sehen und es wäre echt vor, keine Ahnung, 7 Jahren oder so voll geil gewesen, aber jetzt, naja, ich weiß, ich bräuchte es jetzt nicht mehr. Es sieht ja, die ganzen Programme, die es da gibt, ist zwar nett, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, es gibt da dieses eine Feature, deswegen wechsle ich jetzt gleich zu Haiku. Naja, gut, das nur nochmal dazu, aber wer sich mal angucken will, wie das aussieht, der kann... Sorry, ich habe guck gerade in den Chat, mit was nimmt Ingo auf? Hat er was gesagt? Ich nehme gerade mit dem H4 auf, und nicht mit dem normalen Headset. Ich habe hier zwar das Headset, aber ich habe festgestellt, ich habe nur dieses komische Kabel, was knackt. Wer die alten Sendungen kennt oder wer ältere Sendungen kennt, der hat es öfter gehört. Das hatte immer irgendeiner von uns auf. Und es ist mir aber gerade eben ist aufgefallen, dass ich nur dieses eine Verbindungskabel da habe. Und dann habe ich gedacht, das lasse ich jetzt. Und ich habe jetzt halt den H4 direkt an den IPC angeschlossen. Und der IPC streamt dann direkt zu euch, beziehungsweise wer die Aufnahme später hört, ja, da hoffe ich mal, dass der Rechner hier noch aufnimmt nebenbei. Ich habe es jetzt nicht gecheckt. Wenn nicht, dann gibt es hoffentlich noch die Aufnahme von Xenim. Und wenn das auch nicht tut, dann haben wir nur für die, habe ich euch nur im Chat unterhalten. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Gut, dann habe ich noch einen Pick. Und zwar diesmal keinen von mir, sondern der hat mich via Twitter erreicht von Light on Flux. Und er hat gesagt, wir sollen mal VNSTAT empfehlen. Das ist ein Programm zum Protokollieren des Netzwerkstraffics. Also da kann man sehr schön sehen. Also das startet man, kann man als Daemon starten. Und dann sieht man die ganze Zeit... ja, über einen bestimmten Zeitraum kann man sagen, hey, wie viel habe ich denn heute, gestern oder über vergangenen Monat produziert? Ich glaube, wir haben das sogar auch auf unserem Archivserver im Einsatz, was ich aber noch gar nicht aufgerufen habe, das Tool. Ich glaube, Dirk hat das mal installiert. Man kann auch sehen, wie viel gerade im Moment verbraucht wird. Dafür nehme ich immer Nload. Es gibt auch Nload. Da sieht man halt, wie viel Traffic gerade über ein bestimmtes Interface rausgeht und das kann dieses VNSTAT auch VNSTAT-H, dann sieht man auch, wie viel da gerade rausgeht oder man sieht halt mit VNSTAT-D, wie was pro Tag rausgegangen ist. AV-Instant-Live scheint auch zu gehen. Weiß ich nicht. Ja, -live, genau. In real time sieht er das dann. Genau. Auch ein cooles Tool. Wie gesagt, wir haben es sogar im Einsatz. Fällt mir gerade so, gerade beim Vorstellen ist es mir aufgefallen. Ich kann hier mal draufgehen auf unseren Server. Und ich glaube, wir haben das tatsächlich auch am Laufen. Wir haben da einige Tools am Laufen. Und ja, das war aber eins der Sachen, die ich mir jetzt noch gar nicht weiter angeguckt habe. Jo, Live-Tipping hier. Wir nennen ja unsere Server nach Star Trek-Raumschiffen. Also der Archivserver heißt Voyager oder hieß Voyager. Der Hauptserver ist Defiant. Auch ganz toll, weiß. Sau toll hier. Sudo. VN-Stat. Ja, tatsächlich. -live. Und dann sehe ich, was da rauskommt. Generating Traffic. Was er da gerade so raushaut. Schön. Das ist witzig. Also, wer mal wissen will, wie viel Traffic eigentlich gerade auf so einem Download-Server rausgeht, der kann mal VN-Stat ausprobieren. Oder der Hörer benutzt das hier für seinen Surfstick, damit er sieht, wie viel über seinen Stick rausgeht, weil er da ein bestimmtes Traffic, wahrscheinlich Traffic-Limit hat. Also, Light und Flux schlägt VN-Stat vor. So, ja, habt ihr noch was, worüber wir reden sollen? Ansonsten wäre es das gewesen, kurz und schmerzlos. Wir müssen ja hier jetzt nicht lange rumlabern. Ich meine, ich kann natürlich auch noch mit euch das Internet durchbrausen. Aber das muss ja nicht sein. Dann machen wir lieber nächste Woche einfach weiter. Dann wieder hoffentlich in größerer Runde. Wer weiß, ob Twitter dann immer noch 7 Milliarden wert ist oder schon weniger. Ob es überhaupt noch am Markt ist. Genau. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören, für diese kurze kleine Sendung. Ich hoffe, ihr hattet trotz der kurzen Sendung Spaß zuzuhören. Wie gesagt, das ist halt, wenn nur einer was das macht, kriegen wir das auch in unter einer halben Stunde hin. Wenn mehrere da sind, dann verlabern wir uns bei den Punkten immer alle. Das ist dann halt so. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt uns wohlgesonnen. Und wenn bei euch gerade noch die Sonne scheint oder wenn sie in den nächsten Tagen scheint, hier soll es jetzt regnen, geht raus. Ja, habt ein bisschen Spaß. Schnappt frische Luft und so. Das ist bei uns Computer-Freaks, kommt das ja immer so ein bisschen kurz. Aber ich gehe bald noch im Urlaub. Da werde ich bestimmt auch mal wieder ein bisschen braun. Danke. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.